Was hat die Serie Desperate Housewives mit Kunst zu tun? Im Vorspann der Serie tauchen einige Bilder aus der Kunstgeschichte auf. Unter anderem ein etwas abgewandeltes Werk des berühmten Malers Lukas Cranach der Ältere. Und um genau den geht's heute. Der war nämlich nicht nur Künstler, sondern auch Apotheker. Man kennt ja den Satz, bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Künstler oder Apotheker. Außerdem betrieb Cranach noch einen Verlag und handelte mit Immobilien. Ein ziemlicher Tausendsasser. Allerdings hatte er auch Dreck am Stecken, wie wir nachher hören werden. In der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe befindet sich ein herausragendes Bild von Cranach. Das kommt zwar nicht bei Desperate Housewives vor, aber dafür in dieser Folge Kunstsnack. Und das ist ja quasi genauso gut. Das Cranach-Bild trägt den Titel Maria mit dem Kinde und entstand um 1518. Dann schauen wir uns diesen spannenden Künstler und sein Werk mal näher an. Viel Spaß.
Der Kunstsnack. Kurze Facts leicht bekömmlich. Von der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Mit dem Comedian und Kunsthistoriker Jakob Schwertfeger.
Schaut euch das Bild dieser Folge gerne an. In den Shownotes ist ein Link zur Abbildung. Und noch ein Hinweis, damit es nicht zu Verwechslungen kommt. Es geht heute um Cranach den Älteren. Denn es gibt auch seinen Sohn Cranach den Jüngeren. Aber der Ältere ist bekannter und heute unser Protagonist. Und damit genug Blabla, kommen wir zur Kunst.
Was gibt's hier zu sehen? Bildliche Beschreibung.
Der Titel Maria mit dem Kinde verspricht nicht zu viel. Wir sehen die Mutter Gottes mit dem kleinen Jesus im Arm. Das Kind streckt die Hände nach seiner Mutter aus und die schaut ruhig und verträumt herab. Die bunten Stoffe, in die Maria gehüllt ist, sind brillant gemalt. Hier sitzt jede Falte. Auch ihre langen, lockigen Haare glänzen wie in einer Shampoo-Werbung. Insgesamt wirkt Maria sehr jung. Ein ganz feiner Schleier liegt über ihren Haaren. Da zeigt sich die malerische Qualität. Das ist echt großes Tennis, so ein Schleier zu malen. Die Gesichter auf dem Bild sind typisch für Cranach. Mund, Nase und Augen sind relativ eng zusammengeschoben. Der Kopf erscheint im Verhältnis zum Gesicht fast etwas zu groß. Aber das war halt einfach Cranachs Style. So sehen seine Gesichter eigentlich immer aus. Maria und Jesus befinden sich in einer bergigen Landschaft. Links sind ein paar Bäume und eine Stadt und davor ein Teich mit Boot. Rechts im Hintergrund ist eine Burg auf einem Felsen. Ende der Beschreibung. Aber in dem Bild sind ein paar versteckte Botschaften. Also früher haben die Leute das gecheckt, aber heute sind uns diese Anspielungen nicht mehr geläufig. Also rein da.
Worum geht's hier eigentlich? Die Message.
Am Himmel auf Cranachs Bild ziehen ein paar graue Wolken vorbei. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Das Morgenlicht steht hier sinnbildlich für die Menschwerdung Christi und seine Erlösungstat. Nach dem Motto, es ist Morgen, ein neuer Tag, alles beginnt, ja, der Heiland ist da, jetzt geht's los. Aber wir alle wissen ja, dass die Story mit Jesus kein Happy End hatte und auch das wird im Bild angedeutet. Der nachdenkliche Gesichtsausdruck Marias, der ernste Blick auf ihren Sohn können als Hinweis auf die Passion gelesen werden. Später wird Maria Jesus wieder in den Arm halten, dann aber als toten Mann nach der Kreuzigung. Übrigens wird die unbefleckte Empfängnis Marias durch ihr blaues Gewand auch betont. Das war ein Symbol für die Reinheit als Jungfrau. Das Bild Maria mit dem Kinde war für die private Andacht gedacht. Es sollte das Gebet intensiver gestalten. Frei nach dem Motto, ein Bild auf Holz oder Leinwand verbindet uns mehr mit dem Heiland. Man hängte solche Marienbilder ins Schlafzimmer oder Wohnzimmer, aber auch in Werkstätten oder als Skulpturen an Häuserwände.
Der Blick fürs Detail.
Man muss wirklich ganz genau hingucken, aber dann erkennt man unten links auf dem Gemälde aus der Kunsthalle Karlsruhe eine Schlange. Und zwar nicht irgendeine Schlange, sondern eine geflügelte Schlange. Da bekommt das Wort Luftschlange nochmal eine ganz andere Bedeutung. Aber warum malt Cranach sowas? Die geflügelte Schlange war sein Markenzeichen. Denn 1508 verlieh ihm der sächsische Kurfürst Friedrich der Weise ein Wappen als Anerkennung für seine Leistung. Und auf diesem Wappen war eine Schlange mit Krone und Fledermausflügeln. Im Maul hatte sie einen Rubinring. Also wenn ich mir diese Beschreibung gerade so anhöre, das klingt so doll nach einem Fantasiewesen, das sich irgendwelche Kinder ausgedacht haben. Naja, Krone, Rubin, Schlange, Fledermaus, alles was halt cool ist, wird zusammengepackt. Wobei eine Schlange mit Krone gibt es ja sogar wirklich. Die Königskobra, also zumindest dem Namen nach. Ich finde auf jeden Fall spannend, wie Cranach hier ein Markenzeichen benutzt wie ein Logo. Und das vor 500 Jahren. Zu dieser Zeit war die Kunstepoche Renaissance vorherrschend. Und um genau die geht's jetzt.
Der Epochencheck.
Lukas Cranach der Ältere ist einer der bekanntesten Vertreter der deutschen Renaissance. Diese Kunstströmung nahm ihren Anfang allerdings in Italien. Mit etwas Verzögerung kam die Renaissance dann auch in Deutschland an. Es gab einen regen künstlerischen Austausch und Cranach war mittendrin. Die Renaissance war die Streberin unter den Kunstepochen. Es war eine Zeit der kulturellen Blüte, die grob von 1400 bis 1600 dauerte. Je nach Region wirkte diese Strömung auch deutlich länger. Italienische Kunstschaffende wie Leonardo da Vinci, Raphael, Michelangelo Buonarroti oder Sandro Botticelli orientierten sich viel an der Antike. Man wollte die damaligen Errungenschaften wiederbeleben, daher der Begriff Renaissance, das bedeutet Wiedergeburt. Man studierte die antike Kultur in allen Facetten und reiste in entlegene Klöster, um antike Schriften zu studieren. Es wurde mehr in alten Bibliotheken gestöbert als von Bob Andrews von den drei Fragezeichen. In der Renaissance buddelte man zudem viele antike Kunstwerke aus, die gesammelt und gehandelt wurden. Der antike Hype ging damals so weit, dass ein zwielichtiger Kunsthändler eine Skulptur von Michelangelo aus Florenz nach Rom brachte, künstlich altern ließ und dort als antikes Fundstück verkaufte. In der Renaissance wurde nicht nur der muskulöse McFit-Look antiker Skulpturen übernommen, sondern vor allem das genaue Naturstudium. Das antike Schönheitsideal beruhte auf mathematischen Gesetzmäßigkeiten und geometrischen Erkenntnissen. Es war eine nüchtern analytische Herangehensweise an die Kunst, ähnlich wie heutzutage Algorithmen Schönheit berechnen und lebensechte Bilder von Models generieren. Wichtig für die Renaissance war außerdem die Entwicklung der Zentralperspektive. Bei der werden nahe Objekte größer und weiter entfernte kleiner dargestellt. Diese perspektivische Verkürzung ist für uns heute selbstverständlich, damals war es das nicht. Im Mittelalter sahen gemalte Räume teils schiefer aus als die Lebkuchenhäuser einer Grundschulklasse. In der Renaissance erzeugte man nun mit Hilfe von Fluchtpunkten faszinierende Illusionen von dreidimensionalen Räumen auf zweidimensionalen Flächen. Insgesamt ist die Renaissance eine historisch bewegte Zeit. Martin Luther legt sich mit der Kirche an und begründet die Reformation. Er will die katholische Kirche erneuern. Er ist gegen Ablasshandel, gegen das unanständige Handeln der Priester und vieles mehr. Und wer hilft ihm bei seiner Mission? Genau, Cranach. Denn Luther und Cranach waren gut befreundet. Cranach malt viele Bildnisse von Luther. Er wird dadurch zum Hauptvertreter einer neuen protestantischen Bildsprache. Cranach stieg dann auch selbst ins Verlagsgeschäft ein, denn vor der Reformation erfindet Johannes Gutenberg den Buchdruck. Cranach druckte Luthers Neues Testament. Das Ganze war sehr erfolgreich und übrigens auch sehr profitabel. Cranach machte Batzen mit Bibeln. Außerdem war Cranach als Businessman sehr geschickt. Trotz seines Engagements für die Reformation verscherzte er es sich nicht mit katholischen Auftraggebern. Die Reformation und der Buchdruck waren aber nicht die einzigen historischen Meilensteine in der Renaissance. 1492 entdeckt Kolumbus die Seeroute nach Amerika und Nikolaus Kopernikus stellt fest, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist, sondern sich stattdessen um die Sonne bewegt. Allerdings ist die Renaissance nicht durchgehend fortschrittlich und vernünftig, so erlebt beispielsweise die Hexenverfolgung eine Hochphase. Es zeigt sich, Wissen schützt vor Dummheit nicht. Siehe aktuelles Weltgeschehen. Religiöse Motive waren in der Renaissance weit verbreitet, denn die Kirche war weiterhin der wichtigste Auftraggeber für die Kunst. In der Renaissance ging man davon aus, Gott habe das Universum geschaffen und der Mensch wäre sein Meisterstück. Dementsprechend war es für Kunstschaffende die höchste Aufgabe, den Menschen möglichst naturgetreu abzubilden. Man wollte nicht einfach nur ein bisschen rumpinseln, sondern mit der Kunst die göttliche Ordnung und Vollkommenheit ergründen. Drunter machte man es nicht. Alles klar. Also in diesem ganzen Kontext entsteht also Cranachs Bild Maria mit dem Kinde. Hui, die Renaissance? Da war echt einiges los.
Was macht das Werk so besonders?
In der Renaissance war es üblich, dass große Meister eine große Werkstatt hatten. Kunst war Teamwork. In Cranachs Werkstatt wurde Kunst wie am Fließband produziert. Was schätzt ihr? Wie viele Werke wurden in Cranachs Werkstatt geschaffen? Düm, 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 düm. Bis zu 5000. Das schätzt man heutzutage. Natürlich wurden nicht alle Bilder von Cranach selbst geschaffen. Aber bei dem Bild aus der Kunsthalle Karlsruhe ist das der Fall. Dafür sprechen einige Gründe. Die malerische Qualität ist überragend. Die feine Malweise entspricht Cranachs eigenem Stil. Für das Blau des Mantels von Maria wurde außerdem Lapislazuli verwendet. Das war ein wahnsinnig teures Pigment. Und das Privileg, damit zu malen, hatte vermutlich eben Cranach selbst. Das meisterhafte Material für den Meister höchstpersönlich.
Kurioses aus der Kunstwelt.
Okay, ich habe euch jetzt viel davon erzählt, wie erfolgreich Cranach der Ältere war, aber er war nicht nur tugendhaft unterwegs. Ich hole kurz ein ganz bisschen aus dafür. Der Künstler Hans Burgmeier der Ältere war ein Vorreiter einer neuen Drucktechnik, dem Farbholzschnitt. 1508 begann er damit zu drucken. Kurz danach machte Cranach das auch. Er nutzte den Farbholzschnitt 1509. Aber er datierte seine Werke vor auf 1506. Der Frechdachs wollte einfach vermutlich die Erfindung vom Farbholzschnitt für sich einheimsen. Also, ganz sauber hat Cranach da nicht gespielt. Das war der Dreck am Stecken, den ich am Anfang angesprochen habe. Naja, ist ja auch beruhigend, dass auch Cranach der Ältere menschliche Fehler hatte. Ansonsten war er ja ein ziemlicher Überflieger. Auch seine Grabinschrift war voll des Lobes. Dort pries man ihn als schnellsten der Maler. Tja, und so schnell ist diese Folge leider auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst gerne ein kostenloses Abo da. In 2 Wochen geht's weiter mit Kunstsnack. Bis dann. Ciao.
Das war der Kunstsnack. Kurze Facts, leicht bekömmlich. Mit Jakob Schwertfeger. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Abonniert unseren Podcast und folgt uns bei Instagram. Habt ihr Themenwünsche? Schreibt uns via Direct Message oder per Mail an digital@kunsthalle-karlsruhe.de.